Lied Nummer 7.
Lob singet dem Herrn, O preiset ihn gern, Anbetung und Lob ihm gebührt. Lob singt seiner Lieb, die einzige Trieb, zu sterben für unsere Sünden. Lob singt seiner Macht, sein Werk geht voran, er sitzt zu Rechten des Vaters. Lob singt seiner Treu, die immer wandelt, bis er uns zur Herrlichkeit führt.
Herr Jesus, deine Liebe hat dich getrieben, zu sterben für unsere Sünden. Und wir können uns gar nicht wirklich in der ganzen Tiefe ausloten, was das für dich bedeutete, was das gewesen sein muss für dich. Aber wir wissen, dass du es getan hast, dass du diesen Weg gegangen bist, weil du die Liebe des Vaters gezeigt hast, weil dich deine Liebe getrieben hat. Und so können wir heute dein wunderbares Werk, dein vollbrachtes Werk, Lob singen, uns daran erfreuen, an dem, was du bist, was du für uns getan hast und dass du uns zum Vater gebracht hast. Und so loben und danken wir, dass wir jetzt gemeinsam in Anbetung vor unserem Gott und Vater dich anbeten können, dich erheben können, dich besingen dürfen und dass wir das jetzt noch so in Stille unseres Lebens tun dürfen. Dafür wollen wir dankbar sein und dich preisen und dich loben. Amen.
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 Singen wir das Lied Nummer 87. Wir danken, treuer Heiland, dir, dass du uns nicht gelassen.
Wir danken, treuer Heiland, dir, dass du uns nicht gelassen, als unversorgte Weisen hier auf unbekannten Straßen, bei fremdem Volk in fremdem Land, wo alle Wege ungebannt, da sehen wir deine Täter, wir stehen nie verlassen da, du bist uns. uns alle Taben nah. Du lebst in unserer Mitte. Du bist bei uns mit deinem Geist. O selge, heilge Nähe, der zu lebendig sich erweist, als ob man selbst dich sähe. Bist unser Licht im dunklen Tal, erquickst uns deiner Liebe Strahl, bist Seelentank und Speise, stellst uns mit Rat und Tat zur Seite, und gibst uns selber das Geleit auf unserer Pilgerreise. Drum danken wir, o Heiland, dir für deine Liebe und Treue. O, dass doch jedes Herz schon hier sich deinem Lob stets weihe. Das ist ja unsere Seligkeit, ist süßer Trost in allem Leid, so lange wir hier wallen. Und wenn wir dort dein Antlitz sehen und völlig dein Lied verstehen, wird ewiges Lob erschallen.
Herr Jesus, wir danken dir, dass unser Teil jetzt ist, dich zu loben ob deiner ewigen Liebe. Die Liebe, die du geoffenbart hast, völlig hier auf dieser Erde. Wie du uns durch dein Werk zurückgeführt hast zu Gott. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Liebe es ist, die uns überführt hat, die Liebe, die dich zum Kreuz geführt hat, die Liebe, die möglich machte, dass Verlorene errettet werden konnten durch Glauben. Und so danken wir dir, dass wir jetzt und in alle Ewigkeit dich, deine Liebe loben und preisen dürfen. Amen.
Amen.
Ich habe mal darüber nachgedacht, was so für zentrale Begriffe auch im Wort Gottes zu finden sind. Und ich denke mal, einer ist sicher, das macht der Begriff Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Das kommt auch von das griechische Wort ist Dikaiosyne. Kommt von Dikaios gerecht. Ist die Charaktereigenschaft und das Wesen dessen, der gerecht ist. Ein paar einige Dinge zum Verständnis. Es ist ja durchaus in verschiedener Hinsicht gebraucht und ich werde es dann auch am Schluss mit ein paar Bibelversen hinterlegen. Die dem Gesetz entsprechende Gerechtigkeit, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit als die Erfüllung vorgeschriebener Pflichten. Das ist eine Bedeutung. Eine weitere ist die von Gott geschenkweise angerechnete Gerechtigkeit aus Glauben, Der Gläubige wird aufgrund seines Glaubens von Gott in der Stelle eines Gerechten gesehen. Und als Folge davon die praktische Gerechtigkeit des Gläubigen als Qualität und Eigenschaft seines gerechten Lebenswandels, welchen Gott von ihm erwartet. Und natürlich auch ist die Gerechtigkeit die Eigenschaft des Richters, vor allem von Gott. So ein paar Stellen dazu. Übrigens, es wird fast immer mit Gerechtigkeit übersetzt, aber einmal auch mit Glaubensgerechtigkeit im Römerbrief. Matthäus 5, Vers 20. Da wird ein ganz hohes, ja, ganz hohes Latte gelegt, Maßstab. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Dann haben wir zum Beispiel Hiob 9, Kapitel 9, Vers 1 bis 2. Und Hiob antwortete und sprach: Wahrlich, ich weiß, dass es also ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Dann Römer 1, Vers 17. Könnte man fast als Antwort auf Hiob ansehen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben oder auf dem Grundsatz des Glaubens. Zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das wird insgesamt viermal im Wort Gottes gefunden. Dann haben wir Römer 3, Abvers 21. Römer 3, Abvers 21. Jetzt ist aber ohne Gesetz, außerhalb von Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesum Christum, gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl oder Sühnungsmittel, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesum ist. Ja. Dann haben wir Römer 4, Abvers 2. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der wirkt, der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Dann noch Römer 4, Vers 25 und 5, Vers 1. Welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also ich finde diese Dinge so erhellend, so klar, so deutlich und auch so tröstlich, wenn wir das wirklich glauben und tun. Dass wir durch Glauben an den Herrn Jesus Christus gerechtfertigt sind, gerecht gesprochen, seine Gerechtigkeit haben, die alleine vor Gott, ja, gültig ist. Herr Jesus, hab Dank, dass du dieses Werk der Versöhnung getan hast am Kreuz auf Golgatha, dass du an unserer Stelle die Strafe getragen hast, die Schuld bezahlt hast und so auch uns rechtfertigen kannst, die wir an dich glauben. Und Dank dafür, Herr Jesus. Amen.
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 Noch einen kurzen Gedanken zur ersten Aufzählung, die Wolfgang vorgelesen hat. Die war aus Matthäus 5 und zwar Vers 20. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Königreich der Himmel eingehen. Und das ist auch wichtig, dass man sieht, wie der Herr Jesus zu den Herzen geredet hat. Er hat oft mit Übertreibungen geredet. Also das ist ein Stilmittel der Übertreibung. Und da hat er gezeigt, liebe Juden, eure Gerechtigkeit, die mag wohl gut sein, die mag so gut sein wie die der Pharisäer, aber das reicht alles nicht. Das reicht nicht. Wenn eure Gerechtigkeit so ist oder ein bisschen besser wie die der Pharisäer, geht es nicht. Nein, sie muss absolut besser sein. Können wir so eine Gerechtigkeit selber erwirken? Nein. Die Antwort haben wir in 2. Korinther 5 zum Beispiel. Wir haben ja viele Stellen über Gerechtigkeit gelesen. Vers 21. 2. Korinther 5, 21. Lasst euch versöhnen mit Gott. Zuerst muss das sein. Durch Bekehrung werden wir versöhnt. Dann geht es weiter. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Gott hat seine Gerechtigkeit bewiesen, indem er den, der absolut heilig war, der zur Sünde gemacht wurde, von Gott verlassen wurde, nach dem Gericht und nach der Grablegung zu unserer Rechtfertigung wegen auferweckt hat. Und jetzt haben alle, die an den Herrn Jesus Christus durch Umkehr und Glauben. Es gibt ja viele, die glauben an den Herrn Jesus und gehen verloren, weil sie nie umgekehrt sind. Die glauben einfach, dass es ihn gibt. Das rettet niemand. Ist aber logisch. Aber wer durch Umkehr und Glauben an den Herrn Jesus glaubt, der hat jetzt nicht eine Gerechtigkeit wie die der Pharisäer oder ein bisschen mehr, das reicht nie, sondern die Gerechtigkeit Gottes.
Ich wollte auch vielleicht noch einen Vers beitragen. Das ist unsere Stellung, wie Gott uns sieht. Das, was Hans-Peter auch erklärt hat, wo wir in 2. Korinther 5, 21 sehen, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und dann 1. Korinther 1, 30, aus ihm, aus Gott. Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Also ohne ihn gibt es keine Gerechtigkeit. Unmöglich. Das ist wirklich eine wunderbare Aussage, dass er alles erwirkt hat und dass da kein Mensch da an diese absolute Gerechtigkeit heranreicht. Und nur die ist vonnöten, um mit Gott versöhnt zu sein. Können wir vielleicht noch das Lied 186 singen? 186.
Anbetung dir dem Lamm, mir das unsere Sünden trug, dort an des Kreuzes starb, Hoffnung für uns ein Fluch. Preis dem hast du gegeben, in heißer Liebesglut, für uns dein teures Leben und dein Versöhnungsblut. Wer könnte je ergründen die Tiefen und die Höhen und wer Verständnis finden von dem, was dort geschehen. Du alles Lebens Quelle des Segen Gottes Sohn. Du hast an uns erstellt Geschmack der Sünde rum. Preis und Anbetung bringen wir dir, o Herr, dafür. Von deiner Liebe singen in Schwachheit wir schon hier. Was wird es sein, wenn oben in deiner Herrlichkeit dich jeder Mund wird loben, o Lamm in Ewigkeit.
Ich wollte noch einen Vers lesen aus Römer 4. Ja, dort haben wir gelesen, von Abraham durch Glauben gerecht, Vers 5. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Eben das war bei Abraham. Bis hierher hat auch Wolfgang gelesen. Eben das war vor dem Gesetz. War ja schon der Glaube da. Und dann, gleich wie auch Vers 6, gleich wie auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, welchem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig,
die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Das ist ja eben aus Psalm 32, oder? Der ist glückselig. Und das ist eben bei David unter Gesetz. Eben selbst unter Gesetz wirkte schon eben die Gnade, eben auch durch Glauben, sonst David, oder? Der hat ja gesündigt. Was der alles gemacht hat, der hätte gesteinigt werden müssen, auch David. Aber eben die Gnade war selbst unter Gesetz da und eben und die geglaubt haben, waren eben deren Sünden wurden bedeckt, die bekennt und geglaubt haben, schon im Untergesetz.
Singen wir das Lied 5.
O Gott, der Sohn, der Sünder hingegeben, die Erde, die du schufst, ach, sie trug dein Kreuz. Wer zog dich denn herab in Armut, Mühsal, Tod und Grab? Die Erde, dir gegeben, dein Gott mit dir zu leben, mit dir zu thronen, ewig. O Herr, wir preisen dich.
Ich lese die zwei nächsten Strophen. O Gottes Lamm, du Quelle aller Freuden, bist unser, wir sind dein. Jetzt und ewiglich hast teuer uns erkauft und uns mit deinem Geist getauft. Die Liebe zog dich nieder, sie zieht zu dir uns wieder. Was wär der Himmel ohne dich und alle Herrlichkeit? Komm, Jesu, komm, wir sehnen uns zu schauen, dein Antlitz, teurer Herr, der uns Gott erkauft und der des Vaters Bild sein Herz und seinen Himmel füllt. Wir rufen dir entgegen. Auf fremden Erdenwegen, bis unser Lob dir voll ertönt, O Lamm, das uns versöhnt. Noch einige Gedanken. Der Herr Jesus Christus, er ist das Lamm, das uns versöhnt. Alle diejenigen, die glauben die kommen nicht nur in die Nähe zu Gott, sondern wir haben Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn, und Gott, dem Heiligen Geist, und miteinander. Und der Jesus Christus, er ist ja gekommen im Johannesevangelium als das Wort, Gott selbst, Johannes 1, Vers 1. Er ist Gott. Und dann steht in Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Das ist ein Teil des Johannesevangeliums, diesen Vers in seiner Tiefe auszuloten. Die Seinigen nahmen ihn nicht an. Klar, es geht da um Israel, hat mit uns, das Volk Israel, ist genau das Abbild von uns in der alten Natur. Genau das Abbild. Wir nahmen ihn in der Natur nicht an. Man kann ihn äußerlich loben und so, äußerlich, aber auf das fällt Gott nicht herein. Die Seinigen nahmen ihn nicht an. Im Gegenteil, wenn wir jetzt im Vers 8, Kapitel 8 schauen, in Kapitel 8, ist da einen Vers, 8, Vers 19, Kapitel 8, Vers 19. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Sie kannten natürlich seinen irdischen Vater, klar, das kannten sie. Aber sie gingen in ihrem Verderben einen Stock tiefer. Wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennet weder mich noch meinen Vater. Wer die Person des Herrn Jesus Christus verwirft, der hat keine Verbindung mit dem Vater. Keine Verbindung, gar keine. Ihr kennet weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Und das Kennen hier ist sehr intensiv. Das geht um Dabeisein, ja sogar um Wohnen. Also wirklich um eine innere, mir fehlen da die Worte, Wohnen bei Gott. Diese Worte redete er in der Schatzkammer, lehrend in dem Tempel, und niemand griff ihn. Und das ist jetzt wieder Johannes, denn die Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde der Kreuzigung. Da sieht man dann, wie das weiterentwickelt wird, verschärft wird im Johannesevangelium, Kapitel 8, der letzte Vers. Weiter kann man sagen, geht es kaum noch. Da hoben sie im Vers 59 Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Jesus verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Weshalb haben sie Steine aufgehoben? Klar, um ihn zu kreuzigen. Jetzt nicht wegen seiner Person, wie am Anfang von Kapitel 8. Sondern wegen dem, was er gesagt hat, wegen seiner Worte. Seine Worte haben sie nämlich überführt. Aber wer nicht glauben will, wer die Ideologie des Nichtglaubens in sich aufgezogen hat, der ist zu allem fähig. Der ist fähig, den Urheber des Lebens zu töten, wie das Petrus in der Apostelgeschichte, ich weiß nicht mehr, 3 oder 4, ich glaube eher 3 sagte. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Warum? Weil er die Wahrheit ist und sie aus der Lüge kommen. Weil sie nicht umkehren wollten und nicht Buße tun wollten. Und dann vielleicht noch einen weiteren Vers, und zwar in Johannes 10. Nein, der ist schon in Kapitel 9, Vers 34, Entschuldigung. Sie antworteten zu ihm. Es geht im Johannesevangelium meistens um die Juden, also diejenigen rund um Jerusalem und rundherum. Weil er schon lang von Galiläa da weggegangen ist, geht meistens um die Hauptstadt. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Um wen ging es? Um denjenigen, den sie als Blinden kannten, ein ganzes Leben lang. Sie kannten ihn. Es war ihnen klar, der ist blind. Jetzt haben sie gesehen oder gehört, dass der Herr Jesus ihn heilt, geheilt hat. Und was machen sie jetzt mit denen, die durch den Herrn Jesus Christus gerettet worden sind? Sie brechen die Gemeinschaft ab mit ihnen. Also der war, sie warfen ihn zum Teufel, zum Tempel hinaus. Sie warfen ihn zum Tempel hinaus, aber einer ging zu ihm. Einer ging zu ihm, der Herr Jesus, wer wegen seiner Worte sich zum Herrn Jesus bekehrt, wird auch von der Welt verworfen. Und das war nicht so, das ist auch heute so. Das hat sich gar nicht geändert. Vor allem sieht man das in der Christenheit. Ich meine nicht unter wiedergeborenen Christen, aber in der Christenheit wird man verworfen, wenn man sich zum Wort Gottes bekennt in all seiner Konsequenz. Und dann noch ein Vers aus eben Kapitel 10. In Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hofe sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Und jetzt beginnt der Herr Jesus diejenigen, nicht nur diesen blinden einen, sondern diejenigen, die an ihn glauben, zu trennen von der Masse. Das wird natürlich in Israel geschehen, dann in der Drangsalszeit, spätestens in der zweiten Hälfte. Der Drangsal Jakob wird er sie trennen von der Masse. Die Masse kommt unter das Gericht, die Hauptherde kommt unter das Gericht, aber er hat eine Herde, die trennt er von ihnen. Da sieht man, wie er die Schafherde jetzt aufteilt. Da sieht man andernorts in Böcke und Schafe, zum Beispiel Matthäus 25, hier in der Schafherde. Und dann noch einen Vers, Kapitel 11. Vers 4. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Was wird das für eine Verherrlichung sein, wenn der Herr Jesus im tausendjährigen Reich dann seine himmlische Herde zeigt, uns, und diejenige Herde, die tot war, Totengebeine wieder lebendig bekommen, dargestellt natürlich in dem Lazarus, wenn er sie dann zum Leben erweckt. Diese kleine Herde, von der die ganze Welt gehofft hat, dass sie jetzt weg ist, oder? In der Drangsalzeit, die ganze Welt wird dann gegen Israel losgehen. Aber der Herr Jesus hat den, der gestorben ist, Lazarus, der treue Überrest Israels, wieder zu neuem Leben erweckt und er verherrlicht sich dadurch, jetzt und in alle Ewigkeit, dass er derjenige ist, der Tote lebendig machen kann. Bei uns hat er schon getan.
Die eigene Auferstehung des Herrn Jesus als Erstling, als Vorläufer quasi, und der Glaube, dass wir auferstehen werden aus den Toten durch ihn, auch Qualität zum ewigen Leben, ist ja eines der zentralen Dinge des wahren christlichen Glaubens, um es mal so auszudrücken. Dafür sind die Menschen auch in die Zirkusse gegangen, haben sich umbringen lassen. Dafür sind Menschen auch aufgestanden und haben das Wort verkündigt gegen alle Widerstände und in Schwachheit immer. Da muss man sagen, das merken wir auch an uns. Aber wenn wir das richtig durchdenken, ist die Auferstehung von den Toten die zentrale Hoffnung, dass wir das ewige Leben jetzt schon haben und auch dann aus den Toten auferstehen werden, selbst wenn wir den physischen, biologischen Tod sterben werden.
Ich denke, die meisten kennen den letzten Vers vom Johannes-Evangelium Kapitel 1. Der letzte Vers von Johannes-Evangelium Kapitel 1, da zeigt, ich lese ihn rasch. Der Herr Jesus, dem Überrest aus Israel, etwas Wunderbares. Johannes 1, Vers 51. Und er spricht zu ihm, und denkt an, Johannes 1 und Johannes 2, das sind Übertitel zum ganzen Johannesevangelium. Das sind Übertitel, das sieht man, wenn man das Johannesevangelium Sonntagnachmittag in einem Rutsch durchliest. Es geht wunderbar. Ich darf etwas Zeit nehmen. In einem Rutsch durchnehmen, dann sieht man, er greift immer zurück auf Johannes 1, Vers 51, und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an, das ist ungesichert, werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Was wurde vorher erwähnt? Der Sohn Gottes? Da im Vers 49? Dann wurde erwähnt der König Israel? Und jetzt kommt noch mehr. Und genau das sehen wir, wenn wir weiterlesen im Johannes 11. Kann ich erst machen. Johannes 11. Da sehen wir im Vers 4. Als aber Jesus erhörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um die Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der Sohn Gottes verherrlicht werde. Er ist der Sohn Gottes. Aber dann geht es weiter im Johannes 12,12. Bekannte Stelle, 12,12. Des folgenden Tages, als eine große Volksmenge, die zu dem Feste gekommen war, hörten sie, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmenzweige, gingen hinaus, ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei der kommt, im Namen des Herrn, der König Israels. Aber es geht noch weiter, im Johannesevangelium 12,23. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen, also der letzte Punkt von Johannes 1, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde.
Lied Nummer 73.
Lampe wundet und beladet, heimgesucht mit schwerem Leid, dich darf unser aller Schalen, unsere Ungerechtigkeit. In den Tod hast du dein Leben ausgeschüttet, ganz und gar. Deine Seele ward gegeben für die Schuld auf dem Altar. Aus den Gluten, aus dem Feuer, deine Leiden ging hervor. Wohlgeruch so süß und teuer, welcher stieg zu Gott empor. Nie dem Ritter heute diese Pein nicht weg zurück. Dir gehört immer zur Beute, er verdankt sie all ihr Glück. Nicht der einst mit Sünd beladen, an dem Kreuz gelitten hat, dich erheben Myriaden, ewig für die größte Tat.
Ich habe noch kurz was angeschaut gehabt, als ich gelesen habe, nochmal bei 1. Samuel, Kapitel 17, eben da geht es ja um Goliath und David, natürlich ein wunderbares Bild vom Herrn Jesus, der den Satan oder den Kopf zertreten hat. Und da gibt es eben ja, es gibt vier Rüstungen, eigentlich vier Waffenrüstungen. Da sehen wir im Vers 38 die erste. Und Saul zog David seinen Rock an und setzte einen ehernen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Panzer an, und David gürtete sein Schwert über seinen Rock und wollte gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann nicht darin gehen. Eben diese erste Waffenrüstung, die er anlegt von Saul, oder? Das Sauls Waffenrüstung, er konnte nicht mal gehen darin. Das geht nicht, oder? Da könnte man jetzt auch Anwendungen machen, eben von dem König nach dem Herzen der Menschen, diese Waffenrüstung an. Aber da konnte eben David nicht gehen. Und dann die zweite Waffenrüstung. Vers 45. Und David sprach zu den Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Oder alles Angriffswaffen ist er gekommen, und vorne ist ja noch beschrieben. Er hatte einen Schuppenpanzer, und das Gewicht und die Größe, eben diese riesige Macht, oder? Ja, so kommt der Teufel, oder? Also, da hat niemand eine Chance, oder? Aber dann bei der dritten Waffenrüstung, Vers 45, ich aber komme zu dir im Namen Jehovas, der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Oder? Wie kommt David, oder? Im Namen Jehovas, oder? Der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. An diesem Tage wird Jehova dich in meine Hand überliefern, und ich werde dich erschlagen. Jehova wird dich in meine Hand überliefern, nicht er, oder? Eben, das ist ein wunderbares Bild, Vorbild auf den Herrn Jesus, oder? Er hat dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hatte, Satan, oder Hebräerbrief. Aber auch seine Brüder haben ja das ihn ja schon verworfen, oder? Sie haben ja gesagt vorher, wie im Johannesevangelium, was will dieser, oder? Sie haben, dabei ist David ja der Gesalbte, der Mann nach dem Herzen Gottes, aber schon wie im Johannesevangelium auch verworfen. Und dann gibt es ja noch eben die vierte Waffenrüstung im Kapitel 18, Vers 3. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn liebte wie seine Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Rock und blies auf sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog aus. Ja, eben, da hat er die Waffenrüstung eigentlich vom Jonathan, der ja auch großen Sieg gehabt hat. Jonathan hat sie ihm gegeben. Er hat David geliebt wie seine Seele. Aber eben, er ist ja nie mit David gegangen dann. Er ist ja bei Saul geblieben und später umgekommen, obwohl er so eben einen Bund mit ihm gemacht hatte. Und dann noch aus Matthäus 4, noch Matthäus 4. Wegen, eben, wir haben ja auch die Waffenrüstung Gottes, sollen wir anziehen, nach Epheser 6. Die Waffenrüstung Gottes, und sind ja so der Brustharnisch der Gerechtigkeit zum Beispiel. Helm des Heils sind so eigentlich Schutzwaffen, Schutzanzüge. Schutzanzug, aber eins hatten können wir auch. Nehmt auch das, ja genau, das Schwert des Geistes, oder das, welches Gottes Wort ist, oder das Schwert haben wir, das Wort Gottes, eben wie der Jesus eigentlich im Johannes 4. Matthäus 4. Vers 9 und 10. Alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Eben der Satan, oder, sagt das, oder? Will alles geben, oder? Man soll den Satan anbeten, oder? Das gelingt ja Satan heute bei den Menschen. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Oder? Das ist der vollkommene Mensch, der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, der Gott verherrlicht hat, der die Waffe, das Schwert eben in die Hand genommen hat und eben mit dem Wort Gottes geantwortet hat. Oder? Und das eigentlich müssen wir immer auch das machen, oder? Das Wort Gottes. Mit diesem Schwert können wir eigentlich auf alles antworten, wenn eben Satan auch kommt. Aber der Jesus als Mensch, er ist es und wir sollen ihn allein anbeten. Möchten wir noch danken? Ja, Herr Jesus, ja. Wir möchten dich rühmen, dich erheben. Du als der Sohn des Menschen, der vollkommene Mensch, der Einzige, der Gott verherrlicht hat in seinem ganzen Leben und Wissen auch. Du hast Satan besiegt, weil du dein Leben gegeben hast. Und wir dürfen jetzt in dir diese Gerechtigkeit haben und alles haben, was wir bekommen haben durch dein Werk, weil du dein Leben hingegeben hast. Darum erheben wir dich, rühmen wir dich vor Gott, unserem Vater. Amen.
Amen. Amen.
Das Schwert des Geistes und das, was Martin mit dieser Waffenrüstung Gottes gerade gesagt hat und wie Jesus, der Herr Jesus sich da gegen die Anfechtungen, Anfeindungen Satans gewehrt hat, lässt sich auch anwenden auf das, was wir zum Beispiel in einem Gespräch mit Ungläubigen über Glaubensthemen nicht machen sollen. Wir sollten nicht auf das Wort Gottes verzichten. Das machen wir uns wehrlos und waffenlos, sondern wir sollten durchaus weise das Wort Gott verwenden und eben zitieren, so wie es der Herr Jesus auch getan hat. Er hat dreimal aus dem 5. Buch Mose zitiert, Kapitel 8 und Kapitel 6, um eben diesen Anfeindungen Satans zu begegnen.
Bei Matthäus 4, dieser Stelle, die jetzt Martin gelesen hat, ich kürzlich ein Gespräch mit deinem Bruder und mich da darauf hingewiesen, und das ist, steht ja so im Wort, im Vers Matthäus 4, Vers 8. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Der Herr hat das natürlich nicht getan, aber sie wurden ihm angeboten, diese Reiche. Und der Herr hat auch nicht widersprochen, dass diese Reiche der Welt und all ihre Herrlichkeit Satan gehören. Er kann ja nicht etwas anbieten, das ihm nicht gehört. Und wir müssen das einfach heute auch klar sehen, dass, ich weiß nicht, gibt es Menschen, die wirklich Satan in diesem Sinne anbeten, aber alle Menschen sind unter dem Fürst der Welt oder dem Gott der Welt und stehen in diesem Sinne unter einer Macht von Satan. Und der Satan ist immer noch in einem gewissen geistlichen Sinne dieser Besitzer, wenn man so sagen will, von diesen Reichen der Welt. Und es ging in diesem Gespräch einfach darum, dass man von dieser Welt auch einfach rein nichts, null und gar nichts erwarten darf in Bezug zu Gott, in Bezug zu Moral und Sitte und so weiter oder geistlichen Dingen. Da kommt man einfach immer am falschen Ende hinaus. Und ich denke, auch diese Reiche sehen wir dann, wenn Satan für 1000 Jahre gebunden ist auf dieser Erde. So nach der Drangsalzeit, 1000-jährigen Reich, ist der Satan gebunden. Er kann niemand mehr verführen. Das ist dann die Zeit, wo er nicht mehr Herr über diese Reiche ist. Aber man sieht dann immer noch, dass die Sünde da ist, wenn auch die Erde in einer Art wiederhergestellt ist, geändert ist. Das kann ich gar nicht erklären oder mir auch nicht vorstellen wirklich. Ich kann nur das nehmen, was im Wort steht darüber. Aber der Satan ist dann gebunden und die Sünde wirkt ja immer noch. Oder? Also wir sehen auch, wie Gott einfach auch durch seine ganze oder durch die ganze Heilsgeschichte hindurch mit dem Mensch handelt, zeigt, wie er jetzt dem Satan widersteht, das, was wir von Martin vorhin gehört haben, wie das zu tun ist, aber auch, wo wir einfach wissen, dass irgendwelche Machtabgrenzungen noch sind, damit wir uns auch so verhalten und nicht am falschen Orte wirken, gerade in der Christenheit. Nicht unter wirklich wiedergeborenen oder erretteten Christen, aber wird ja da immer probiert, diese Welt noch irgendwie zu verbessern, zu ändern, auf einen geraden Weg zu bringen. Nein, das haben wir auch gehört, Gott trennt in diesem Sinne aber nicht die Völker, sondern einzelne Menschen aus, oder heute noch aus den Völkern, aus den Nationen, auch aus Israel, nimmt Gott Menschen oder ruft er zu sich heraus. Und das ist sein Weg, wie er mit uns Menschen verfährt und wie er Menschen retten will. Das noch so ein paar Gedanken von mir. Ich möchte noch danken. Jesus, ich möchte noch danken, dass wir dein ganzes Wort haben und in diesem Wort immer uns beschäftigen dürfen und wollen und den roten Faden nie aus den Augen verlieren, der darin ist und der du bist. Du bist unser, wenn man dem so sagt, der rote Faden, an dem wir uns festhalten, der durch das ganze Wort und durch unser ganzes Leben hindurchführt. Und wir danken, dass wir uns einfach immer auf dich verlassen können, auf deine Liebe, deine Treue, dass du uns alles gegeben hast und uns nicht alleine verweist, jetzt hier zurücklässt. Wir wollen dich loben und danken, dass wir das jetzt noch so tun dürfen. Amen.
Amen. Auch noch einen kurzen Gedanken zu dem, was wir im Matthäus hier gelesen haben. Da müssen wir sehen, wenn der Satan sagt, irgendetwas sagt, er lügt. Er lügt. Er war nie der Herr der Welt. Nie. Er war der Gott dieser Welt. Und das ist absolut nicht dasselbe. Der Herr der Welt ist letztlich immer Gott, der Herr Jesus. Aber was hat der Satan gesagt? Ich werde dir die Herrlichkeit, das sagt er etwa so weit oben, auf einem hohen Berg, und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und das ist das moralisch Kaputte. Über dem ist Satan auch nicht Herr, aber Gott. Er ist der Gott dieser Welt und das ist was ganz anderes. Nämlich, Gott wird angebetet, hat auch jemand ja gesagt, den Teufel anbeten. Ja. Die Welt betet in gewisser Hinsicht in Sünde den Gott dieser Welt an.
aber sie betet nicht den Herrn dieser Welt an, also nicht den Herrn Jesus. Also man sieht, wenn Satan etwas sagt, etwas ist immer absolut faul daran, selbst wenn es sehr schön tönt, wie hier in diesen Versen, es stimmt einfach nicht. Er war der Gott dieser Welt. Martin hat es auch gesagt, Hebräer 2. In Hebräer 2, da sehen wir, dass er die Macht des Todes hatte. Die wurde ihm am Kreuz weggenommen, weil der Jesus auferstanden ist. Der Jesus hat den Tod besiegt. Den Tod besiegt. Und der Tod und der Teufel und die Sünde werden alle in den ewigen Feuersee geworfen.
Da könnten wir das Lied 138, 138 singen.
Wir singen schon auf Erden das Lob, das dir gehört. Im Himmel soll es werden viel besser ungestört. Dem Melk hat gehungen für uns in Angst und Schweiß. Sei ewig Lob gesungen, sei ewig Ruhm und Preis. Dem Welter hat gerufen, am Kreuz es ist vollbracht. Sei vor des Todes Stufe, am Betung Kraft und Macht. Der Welker hat gebüßet für unsere Sünden schwer. Sei demutvoll begrüßet von der Erlösten her.
Jesus, danken, dass du am Kreuze gesühnt hast, dass du dich hingegeben hast, dass du deinen Leib, deine Seele, dich ganz in den Tod hineinbegeben hast und die Strafe des heiligen Gottes erduldet hast, getragen hast, dass du zur Sünde dich machen ließt, und auch gemacht wurdest. Und wir danken, dass wir sehen dürfen in deiner Auferstehung, dass du der Gerechte bist, dass du gerecht bist und auferweckt wurdest von Gott, der dein Opfer anerkannt hatte. Und wir danken, dass wir in dir mittels Glauben jetzt an dieser Gnade teilhaben können, dem wir dein Leben geschenkt erhalten haben. Und wir danken, dass wir jetzt das im Brechen des Brotes ausdrücken können und tun, dass wir vor der Welt zeigen, dass du dich gegeben hast und dass wir Anteil haben an dir. Und wir wollen das jetzt mit diesen Gedanken tun. Amen.
Amen.
Amen. Herr Jesus, weil du das Werk vollbracht hast,
du sagen konnten, es ist vollbracht, dürfen wir jetzt dich begrüßen in Gemeinschaft als Ergebnisse deines Leidens, als die Frucht der Mühsal deiner Seelen und dürfen jetzt uns, obwohl wir deine Leiden vor Augen haben, uns freuen mit ewiger Freude, ob dem Sieg über die Sünde und des Todes, den du errungen hast als Mensch. Jesus, wir danken dir, dass wir dich jetzt und in alle Ewigkeit anbeten können als den Herrn dieser Welt, den Erschaffer von Himmels und Erde. Amen.
Amen. Dann machen wir kurze Pause bis um 10.48 Uhr. 10.48 Uhr. Dann fahren wir fort in der Wortbetrachtung. 1. Mose sind wir angelangt bei Kapitel 34. Wenn der Valentin uns den nächsten Abschnitt bitte liest und der Andi seine Zusammenfassung.
Ja, wir sind im Kapitel 34, 1. Mose. Kapitel 34 und ich lese ein Stück weiter ab Vers 1. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und es sah sie Sichem, der Sohn Hemors, des Hevitas, des Fürsten des Landes. Und er nahm sie und lag bei ihr und schwächte sie. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs. Und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sprach zu Hemor, seinem Vater, und sagte, nimm mir dieses Mädchen zum Weibe. Und Jakob hörte, dass er seine Tochter Dina entehrt hatte. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Felde, und Jakob schwieg, bis sie kamen. Und Hemor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Felde, sobald sie es hörten. Und die Männer kränkten sich und ergrimmten sehr, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Und also sollte nicht geschehen. Und Hemor redete mit ihnen und sprach, Sichem, mein Sohn, seine Seele hängt an eurer Tochter. Gebet sie ihm doch zum Weibe und verschwägert euch mit uns. Gebet uns eure Töchter und nehmet euch unsere Töchter und wohnet bei uns. Und das Land soll vor euch sein. Wohnet und verkehret darin und machet euch darin ansässig. Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern, möge ich Gnade finden in euren Augen. Und was ihr mir sagen werdet, will ich geben. Leget mir sehr viel auf als Heiratsgabe und Geschenk. Und ich will es geben, so wie ihr mir sagen werdet, und gebet mir das Mädchen zum Weibe. Bis hierhin erstmal.
Ja, ich habe einige Punkte zusammengefasst vom letzten Mal, die ich gerne vorlese. Jakob hatte nie vor, nach Seir zu gehen, obwohl er eine solche Andeutung in Vers 14 machte. Seir liegt im Bergland östlich der Senke zwischen dem Toten Meer und Golf Aqaba. Bozra, hebräisch Festung, ist Edoms Hauptstadt. Über das Land Edom kommt ein großes Gericht, das vom Herrn Jesus selbst vollstreckt wird. Esau war mit Jakob gnädig. Später, als Mose durch Edom ziehen wollte, waren die Edomiten dagegen und verhärteten ihr Herz gegen Israel. Alles, was wir besitzen, verdanken wir Gott. Esau hatte akzeptiert, dass Jakob das fruchtbare Land von Gott erhielt und ließ sich im rauen Bergland Seir nieder. Ägypten war zur Zeit Jakob eine Hochkultur mit großen Städten, nicht so das Land Kanaan. Jakob war eine Zeit lang sesshaft. Doch ist es schwierig zu sagen, wie lange er sich an den verschiedenen Orten aufhielt und wie er seine Häuser baute. Ein Exkurs: Am Laubhüttenfest baut man Hütten, die nur wenige Tage halten. Doch sie erinnern an eine Zeit in der Wüste, an der die Kinder Israel immer damit rechnen mussten, schnell aufzubrechen, ohne dass sie die Aufenthaltszeit kannten. Zur Zeit Jakob hieß das Land zwischen dem Jordan und dem Meer Kanaan. Die heutigen Gebietsnamen gehen häufig auf die Zeit der Römer zurück. Sie teilten das Land Kanaan in verschiedene Provinzen und verliehen ihnen Namen. So wie Abraham Land für eine Grabstätte kaufte, so kaufte Jakob Land und errichtete darauf ein Altar mit dem Namen Gott, der Gott Israels. Jakob benutzt nicht den Namen Jahwe oder Jehova, sondern El Elohi, also Gott. Darin lesen wir, dass auch der König David Land kaufte. Entschuldigung, ich habe etwas vergessen zu lesen. Vergleiche 1. Chroniker 21. Darin lesen wir, dass auch der König David Land kaufte, um einen Altar darauf zu bauen. Und interessant ist ja, dass es im verheißenen Land war, das bereits durch Josua und David weit eingenommen war. Und trotzdem musste er in Jerusalem Land kaufen, um darauf einen Altar zu errichten. Finde ich noch interessant. Das war's von mir. Und vielleicht hat noch jemand andere Gedanken oder Korrekturen.
Ich wollte vielleicht deinen Gedanken, ich weiß noch, stimmt, ich habe das so gehört, also aus einem Vortrag oder irgendwo, dass als die Juden dann kamen, vor allem aber auch die ersten Juden aus Russland nach Israel, aber auch aus aller Herren Länder, mussten sie zu ganz teuren Preisen bei den Moslems das Land kaufen, jetzt das jetzige Israel, und dass das meiste von ihnen ja zu überteuerten Preisen erworben wurde, damit halt diese Immobilien in ihren Besitz übergehen. Stimmt das, Hans-Peter, oder?
Die Frage geht sicher an alle, nehme ich an.
Ja, aber ich meine, du bist ja unser Lexikon.
Wenn schon, Lexikon, ich will jetzt nicht sagen, der Wolfgang, aber ich bin sicher nicht. Aber wenn es um die biblische Fragen geht, das ist interessant. Aber was dann die Israeliten gemacht haben in Palästina, das interessiert mich ehrlich gesagt immer weniger. bis sie wirklich umkehren. Und sie sind noch nicht von dem Herrn Jesus Christus zurückgeführt nach Israel. Aber was sie gemacht haben, das, ja, ich habe mich eigentlich immer weniger, es interessiert mich eigentlich fast nicht mehr.
Also gehört habe ich, oder irgendwo gelesen habe ich das auch noch, aber ob das ein Punkt von den vielen ist, oder eine vom anderen abschreibt, dass sie das Land kaufen mussten und so weiter, das weiß ich jetzt nicht. Ein Stück weit kann ich mir da vorstellen, wenn ich irgendwo hinkomme, dann zahle ich halt einen Preis, wenn ich ein Land möchte, ob das jetzt im Appenzellerland ist oder in Israel, ganz egal. Und die Immobilienpreise, das sind einfach Abmachungen, so ist es halt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Land zu erwerben, oder vielleicht sogar drei. Man kann es geschenkt bekommen, man kann es erobern oder man kann es kaufen. Vielleicht auch noch mieten von mir aus, aber das sind so die Möglichkeiten und es gibt ja praktisch kein ungenutztes Land. Weil als die Siedler von Europa nach Amerika, Nordamerika kamen, da haben sie es den Indianern weggenommen. Durch Gewalt oder auch durch Kauf oder durch Verhandlungen, keine Ahnung. Und entsprechend ist es überall, wo jemand hinzieht, der vorher nicht da war, muss er das auf irgendeine dieser Weisen erwerben. So, das wäre meine Antwort.
Ich möchte auch noch etwas dazu sagen. Und zwar, ich habe es versucht, in der Zusammenfassung ein bisschen herauszulösen. Nämlich, der Abraham kauft eine Grabstätte. Da kommt zuerst die Sarah hinein, dann später auch noch andere. Und hier bei Jakob sehen wir etwas anderes. Nämlich, dass er dann einen Altar darauf erbaut. Als erstes, das finde ich eigentlich einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Kaufbriefen. Der Nutzen ist anders. Und das erste Mal, das haben wir schon betrachtet, haben wir ja auch gesagt, da sieht der Abraham die Verheißung darin, dass eben seine Nachkommenschaft dieses Land haben und auch dort begraben werden. Also diese zukünftige Sicht Abrahams. Und bei Jakob ist es halt auch so etwas, aber zum eben der Altar, so wie bei David, das hat ja auch eine Aussage. Und das finde ich interessant. Vielleicht können wir ja darüber noch sprechen. Was bedeutet dieser Altar? Das ist ja der letzte Vers vom Kapitel 33.
Und da erwähnt er, ich glaube, ich weiß nicht mehr, 32, 33, 34, ganz wenige Male kommt der Name Israel bis jetzt vor. Ganz wenige Male. Und das erste Mal ist es in Kapitel 32. Jawohl. In Kapitel 32 und dann Kapitel 33, den Vers, den du jetzt erwähnt hast, und errichtete da selbst einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Wir sehen, wie der Jakob ist ja, wie wir alle auch am Lernen. Und man lernt halt auch in und durch die Umstände. Aber Jakob war ein Gläubiger, auch wenn er Versager war, wie wir alle auch in unserem Glaubensleben, aber er hat ein Ziel, einen Fixpunkt, einen Fixpunkt, Gott, der Gott Israels. Und dann im Kapitel 33, wo wir ja jetzt sind, da lesen wir, glaube ich, zum fünften Mal den Namen Israel, und zwar in Vers 7b, sich und ergrimmten sehr, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Man sieht, es beginnt schon, die Körperschaft Israels ihnen bewusst zu werden, den Söhnen Jakobs beginnt da schon bewusst zu werden, obwohl noch nicht einmal alle 12 Stämme da waren, aber sie merken es. Wir sind, wir hatten ja von der Waffenrüstung gehört heute Morgen, Samuel, Martin hat da vorgelesen, wir sind Kämpfer Gottes. Wir sind Kämpfer Gottes. Und das eine ist das Bekenntnis, und das andere ist dann das wirkliche darin Leben. Und diese Diskrepanz, die sehen wir extrem in Kapitel 34. Also man muss schon fast etwas schizophren sein, sonst klappt das nicht mit Kapitel 34. Also das Bekenntnis, wir sind Israel, als äußere, ja, und das wahre Gotteskämpfen haben sie bis heute noch nicht gelernt. Das kommt aber noch.
Ich wollte noch mal eine Anmerkung machen zu dem Feld, was sie da gekauft hatten. Ich habe nachgeschaut, dieses Feld ist dann auch später, hat das später eine wichtige Bedeutung gehabt. Unter Josua lesen wir im Kapitel 24, Vers 32. Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie zu Sichem auf dem Stück Feld, welches Jakob von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte, um 100 Kesita. Und sie wurden den Kindern Josef zum Erbteil. Also da wird ein Bezug hergestellt zu dem, eben, was dann später unter Josua passiert. Aber das ist dieses Feld, was eben dann später zur Grabstätte Josefs wird und vielleicht auch von den Brüdern, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine, ich hätte sowas gelesen. Also, bis Jakob sind alle in Mamre beerdigt worden, also wo Abraham, seine Frau, Isaac, seine Frau, und eben Jakob und die Lia begraben sind. Und dann hört es da wohl auf. Das ist dann das Nächste, was erwähnt wird, eben in Sichem auf dem Feld der Söhne Hemors.
Da muss man vielleicht auch gerade an 1. Mose 15, Vers 16 denken. Diese Gebeine Josefs, die dort begraben werden, die sind ja eine feste Zuversicht Josefs damals, als er im Sterben lag, auf dieser Stelle in 1. Mose 15, Vers 16. Es ist ja noch vor der Zeit Josefs jetzt diese Stelle. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren, denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hier noch nicht voll. Also da hat ja der Mose eine Prophetie erhalten, dass sie eben über vier Generationen im Land Ägypten sein werden. Und Josef kannte diese Stelle und eben ordnete an, seine Gebeine mitzunehmen in das Land. Und das war ja noch am Anfang dieser 400 Jahre Fremdlingschaft. Also das auch wieder so wie damals bei Abraham, eine Zuversicht auf die Verheißung.
Ich wollte noch was vielleicht zum Altar. Andi meinte ja, er baut einen Altar. Den nennt er Gott, der Gott Israels. Und 35, Kapitel 35, 6 bis 9, baut er noch einen Altar. Lesen wir vor. Kapitel 35, 6, 9. Und Jakob kam nach Luz, welches im Lande Kanaan liegt. Das ist Bethel. Er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute daselbst einen Altar und nannte den Ort El-Bethel. Denn Gott hatte sich ihm daselbst geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die arme Rebekkas, starb. Sie wurde begraben unterhalb Bethel, unter der Eiche. Und man gab ihr den Namen Alon Bakut. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram kam. Und segnete ihn. Also wirklich ihn jetzt als Einzelnen. Dann nennt er den Altar Gott, Gott Israels. Gott erscheint ihm nicht. Hier erscheint er wiederum zum zweiten Mal persönlich. Ich denke, das hat eine Bedeutung. Ne?
Und mit der Aufrichtung von diesem Altar hat Gott ihn nochmals daran erinnert. Das wusste er schon, hat vielleicht mehr im Hintergrund gehabt. Das wusste er schon, dass er jetzt Israel ist. Mit diesem Altar sehen wir dann im Kapitel 35. Israel war noch nicht vollständig, als von den Stämmen her. Erst am Ende von Kapitel 35 wird dann der Benjamin geboren. Das Kapitel, glaube ich, mit den vier Gräbern. Kapitel 35, so kann man es merken. Ich glaube, vier Gräber.
Ja, und ja, vielleicht auch darum. Und da musste auch die fremden Götter begraben. Bis dahin hatten sie noch Götter, oder? Bevor er eben Gott anbeten, einen Altar gemacht hat, und darum bekommt er den Namen Israel nochmal, also vorher schon, aber hier wird nochmal das bestätigt, als er eben von Padan Aram kam, als er wieder retour kam, oder? Aber eben müssen noch ein paar Sachen begraben werden.
Dann sehen wir hier eine der Töchter Jakobs. Es war eine Tochter von Lea. Von ihr und von anderen Töchtern hören wir noch nichts mit Namen. Das ist einfach so. Aber hier sehen wir jetzt, aha, die hat ja schon eine Tochter. Die hat nicht nur Söhne gehabt. Die hat sogar eine Tochter. Sie hatte übrigens mehr Töchter wie Söhne. Die Lea, ich glaube andere Frauen auch, aber Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und jetzt beginnt die Tragik. Gott hat Abraham, Isaac, Jakob gesagt, wohin sie gehen sollen, wo sie wohnen sollen. Aber die Schwierigkeiten hören damit nicht auf, wenn man im richtigen Ort ist. Das ist ähnlich wie bei Abraham, der war nicht am richtigen Ort in Ägypten. Und da musste er von der Welt belehrt werden. Und hier sind sie am richtigen Ort. Und die Dina geht, das was alle Mädchen machen, die suchen Freundinnen in der nächsten Stadt. Die hat nicht diese Dina, da bin ich überzeugt, die hat nicht damit gerechnet, mit was passiert. Und da müssen wir auch immer sehen, wir sind auch letztlich noch da in dieser Welt. Und da kann so viel passieren, wenn wir nicht ganz nah am Zentrum sind. Wenn wir nicht dort bei dem Altar Israel sind, wenn wir davon weggehen, dann kann alles passieren. Und das ist im Kapitel 34. Und die Belehrung über nicht durchmischen mit anderen aus anderen Nationen, die ist noch nicht so klar. Die wird dann immer klarer im Wort Gottes, wird dann immer klarer. Aber man muss nicht meinen, sie hätten es immer besser begriffen. Diese Woche war ich dann fertig im Fitness bei Esra. Und da sieht man, wie Esra, der war erschrocken, erzürnt und alles, was er gesehen hat, wie vermischt Israel ist mit der Welt. Damals
Und heute wird es nicht anders sein.
Und in Nehemia, kurze Zeit später, das Gleiche in Grün. Es zeigt eigentlich, wie lernfähig wir sind, nämlich gar nicht anscheinend. Wir können so bestimmte Dinge ja anwenden auf uns. Ich denke mal, dieses Vermischen ist nicht im Sinne von rassisch gemeint oder Nationalität, sondern Glauben. Also wir lesen ja im 1. Korinther, dass wir nicht in fremden Joch gehen sollen. Also sprich, ein Gläubiger sollte keine Ungläubige, respektive eine Ungläubige sollte keinen Ungläubigen heiraten.
Ja, ich dachte vorhin an die Ruth, an das Buch Ruth. Eine Moabitin, ein Volk, das von der Versammlung mit Israel ausgeschlossen war, aber in den Geschlechtsregistern vom Herrn Jesus vorkommt. Also eben da stimmt eben auch der Glaube. Und das, diese Verbindung ist dort, finde ich, legitim. Also die Durchmischung nicht unbedingt rassistisch, sondern eben wegen Glauben. Finde ich noch eine wichtige Sache. Aber ich weiß auch nicht, wie es bei Esra und Nehemia war, ob eben dann die Durchmischung nicht dann eben auch zu, soll ich sagen, religiös durchmischt war. Könnte das sein? Oder war man da sehr streng in den Auffassungen? Vielleicht nur im Stamm Levi? Ich weiß nicht.
Ja, und du hast natürlich recht, es geht vor allem bei Nehemia vor allem um Levi. Und dass keine Leviten aus anderen Nationen, aber prinzipiell wäre das so gedacht gewesen. Und dann haben wir eben auch die andere Seite. Ja, wenn jetzt Gott immer nach dem Gesetz gerichtet hätte, dann hätten wir keinen Josef und keine Maria in der Bibel. Das heißt, die Gnade steht immer über dem Gesetz. Wenn man denkt, was für Frauen, die keine Jüdinnen waren, sogar aus Moab, in die Linie Judas hineinkamen. Und das war nur ein kurzes Beispiel.
Wir lesen ja von 4 Frauen im Matthäus-Evangelium, die in der Linie von Jesus sind. Davon mindestens 2 Kananiter, also eine Kananiterin, die Rahab, eine Hure aus Jericho, also ganz furchtbare Verhältnisse, die glaubte aber. Ruth glaubte, ich glaube, die Tamar glaubte auch. Die Bathseba, die ist jetzt sicher eine Israelitin, aber ist halt eine Fremdgängerin. Und die sind alle namentlich erwähnt. Ja, und jetzt noch zu den Nebenfremder Frauen. Wollte ich vorhin schon sagen, es gibt ja seinen Salomo. Der hat viele Frauen aus anderen Nationen genommen. Was haben die gemacht? Sie haben ihn in seinem Alter verführt durch ihre Götzenanbetung. Das ist das Problem. Die haben ihre Religion mitgebracht und haben das, was eben Israel hatte, nämlich das Jehova und die Anbetung von ihm allein, quasi dann durchs Heidentum verschandelt und die den Götzendienst nach Israel gebracht, beim König selbst.
Ich lese noch die Stelle aus 2. Korinther 6, Vers 14, die, glaube Wolfgang schon erwähnt hat. Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und so weiter. Oder im Vers 16 heißt es noch, denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, oder? Die Ina ging eben aus, oder, und kam in eine so Gemeinschaft, ja, sie wurde vergewaltigt eigentlich, oder, von einem Mann vom Lande, aber der liebte sie ja dann. Aber dann im Kapitel 34 Vers 5, und Jakob hörte das, er seine Tochter Dina entehrt hatte, seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Felde, und Jakob schwieg. Oder Jakob schwieg, das bis sie kamen, oder er hat, weiß auch nicht warum, eben, er hat vielleicht auch jetzt auch nicht richtig geschaut, oder? Und vorher schon eben die Diener oder die Mütter die Diener gehen lassen. Oder dass sie bei uns, unsere Töchter durften da auch nicht gehen, irgendwohin. An jedes Fest, das ließen, da hatten wir als Eltern Verantwortung, oder? Und ließen das nicht zu, oder? Und ich habe noch gelesen bei David oder bei Amnon, der ging ja auch zu seiner Schwester. Der liebte sie auch und dann hat er sie auch vergewaltigt. Und David hatte auch nicht recht geschaut. Irgendwie hat es gehört, aber eben wenn die Eltern nicht schauen, eben gerade bei David, oder war es eine, teilweise eine Katastrophe weil, mit den Kindern.
Wenn ich das so lese, bin ich nicht mal sicher, ob die wirklich vergewaltigt wurde oder nur verführt wurde. Aber sie hat jedenfalls außerehelichen Verkehr gehabt. Und das, ja, ich meine, wir sind ja schon in unserer Gesellschaft ziemlich abgehärtet, aber nämlich noch früher war das schon so. Und Martin, du hast es ja erwähnt, du hast deine Töchter auch nicht überall hingehen lassen, ja, und hat aufgepasst. Ja, es ist, sollte eigentlich auf die Ehe beschränkt sein und nicht vorher. Das ist heute natürlich völlig auf den Kopf gestellt. Also man kann das heute fast nicht mehr verstehen, was hier geschrieben ist, aber es ist doch, zeigt uns, wie ernst es genommen werden muss.
Ich wollte auch dazu sagen, zum Vers 5, ja, erstmal die Frage, so denkst du, ja, ich wüsste gerne, von wem er das gehört hat. Die Söhne waren nicht da. Die Diener blieb ja bei Sichem. Und dann moralische Wertigkeit wird schon vorgenommen. Von wem? Und Jakob hörte, dass seine Tochter Diener entehrt hatte. Dass er seine Tochter Diener entehrt hatte. Also das ist nicht harmlos, dass sich nicht gegenseitiges Einvernehmen die Tat war zu verurteilen und wie Wolfgang sagt, zu damaliger Zeit, das war ja no go, das ging nicht und das ist nun geschehen und ja, dementsprechend reagieren dann auch die Brüder. Ne?
Wir haben in einem Satz drei Worte über das, was der Diener geschehen ist und wir können ganz sicher sein, die Diener, die ist von uns jetzt aus gesehen am falschen Ort gewesen. Das ist unsere Anwendung, das Martin natürlich richtig gemacht hat, unsere Anwendung. Also wir müssen uns trennen von der Welt. Und das kann auch eben effektiv sein. Also dass die nicht an jeden Ort gehen, in Disco oder was das alles die Welt so bietet. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch Disco gibt, bin ich nicht einmal sicher. Aber die Diener, da stehen wir in, also jetzt mit dem Elberfelder Deutsch, da steht, er nahm sie, lag sie und schwächte sie. Und bei Schwächen, dort sieht man, dass er sie vergewaltigt hat. Das war eine Vergewaltigung. Also das Wort deutet auf eine Vergewaltigung hin. Also, dass die Diener am falschen Ort war und ich denke, die hat kein Mädchen sucht eine Vergewaltigung, oder? Nehme ich an. Also, das war wirklich ein dramatischer Fall und wir können nur praktische Lehren von uns beziehen, aus dem ziehen. Solche Dinge können geschehen in der Familie Jakobs. Auch bei Christen.
Das ist ja auch interessant, das steht ja, wir sehen, also der Sichem sah sie, nahm sie, lag bei ihr und dann das Ergebnis, er schwächte sie. Also
in diesem Sinn. Also es war eine Gewalt, oder wie soll ich sagen, die Qualität, es war eine Gewalt dahinter. Oder? Und ja, es ist schon so, wenn wir das auf uns anwenden, hier spricht das ja nicht von Christen, aber in der Anwendung auch Christen werden natürlich in der Welt gesehen. Das interessiert doch die Welt nicht zuerst. Jedenfalls, wenn ein Mann irgendeine hübsche Frau sieht, das kann immer irgendwo passieren. Und wenn man sich das antut und heute Zeitung liest oder Online-Zeitungen, vermutlich viel mehr als papierene, liest man das jeden Tag. Also wirklich jeden Tag.
Noch zur Aufklärung. Es gibt wahrscheinlich heute keine Diskos mehr, die heißen jetzt Clubs. Unter diesem Gesamtbegriff ist all dieses subsumiert, was wir früher vielleicht auch als Disco verstanden haben. Ja, und es geht nicht nur um die Töchter, es geht auch um uns. Ich meine, ich bin früher viel auf Dienstreisen gewesen. Und ich kann nur sagen, man muss mental sich darauf vorbereiten, dass man nicht in Situationen kommt, die in irgendeiner Weise, sei es durch sexuelle oder religiöse oder sonstige Dinge, einem aufs wirkliche Glatteis führen, ganz, ganz rasch in Morast. Das kann sehr schnell gehen. Und da muss man, wenn man schon einen Auftrag hat, irgendwo hinzugehen, ja, muss man schon ganz genau wissen, was man nicht will und was man will. Dann funktioniert es sonst nicht. Man geht nicht in bestimmte Situationen. Man muss die aktiv vermeiden. Und wenn man nahe kommt, muss man den Weg finden, da rauszukommen.
Und es gibt so viele Varianten. Also hier bei Sichem, er hat sie vergewaltigt. Es war eine Gewalttat. Aber nachher liebt er sie. Es gibt aber auch den Fall in Samuel, da ein Bruder seine Schwester vergewaltigt und dann hasst er sie. Es gibt jede Variante, kann man fast sagen. Und man kann nicht, ja, das kommt dann schon gut. Nein, das muss nicht gut sein. Und obwohl der Sichem sie dann sehr wahrscheinlich liebte, so steht, oder? Es kam nicht gut heraus. Es kam nicht gut heraus. Und da lernt man dann auch schon prophetisch, wenn Israel Bündnisse macht, und Israel hat ja hier ein Bündnis gemacht, mindestens zwei Söhne haben ein Bündnis gemacht mit dem Mann und der Stadt. Steht nämlich, dass sie, Vers 15, nur unter der Bedingung, also einen Bund haben sie gemacht. Und weil diese Söhne einen Bund gemacht haben mit Sichem und der Stadt, werden sie dann auch erwähnt in den Segnungen Jakobs. Aber da ist dann keine Segnung, das ist dann ein Fluch. Wenn, wie heißen sie, Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalt, das ist schon ein Fluch. Also wenn Menschen einen Bund machen, und das war ja, wenn man das genau liest, die wollten die hineinlegen und haben es auch getan. Also man muss auch nicht jedem Israeliten glauben, wenn er einen Bund macht, kann man damit sagen. Man muss keinem Menschen trauen, wenn er einen Bund macht. Fragt sich immer, was ist für eine Absicht? Und hinter einem Bund vom Menschen ist immer eine Absicht, aber ganz sicher.
Das ist interessant, was die Verknüpfung mit 1. Mose 49, wo eben die Prophezeiungen, Segnungen oder auch Nicht-Segnungen Jakobs für seine Söhne gesagt wird und eben dort, dass Simeon und Levi in Israel zerstreut würden. Das Gute ist aber, das, was der einen Seite als Fluch gedacht war, war auch ein Segen für Israel, denn Levi hat quasi den priesterlichen Dienst in ganz Israel ausgeführt. Also das sind so die Wege, die Regierungswege Gottes, die man so schön das sehen kann, dass der das, was Menschen falsch machen, eben solche Schandtaten oder wie heißt nicht, Gewalttaten will ich sagen, nicht Schandtaten, Gewalttaten zu machen mit einem Fluch dann, dass der wieder zum Segen wird, eben später, weil sie dann nachher zu Gold standen, als Israel da das goldene Kalb angebetet hatte und sie nachher dann quasi Rache für Gott genommen hatten an Israel, an denjenigen, die da mitgemacht haben.
Ja, man kann auf verschiedene Weise zum Schwert greifen. Wir haben ja von der Waffenrüstung gehört. Kampf an, also Verteidigung, jetzt bei uns, Matthäus hast du gelesen, wo wir mit dem Wort Gottes gegen den Teufel, hat der Jesus uns vorgemacht. Und Wolfgang hat es jetzt gesagt, 2. Mose 2 oder 33, was macht Simeon? Greift Simeon zur Waffe? Nee, dort nicht, aber Levi. Und darum hat Levi, darum hat Gott Levi gesegnet, aber sie bekamen kein Land. Auch im tausendjährigen Reich in der Hinsicht kein Land. Nur gewisse Städte, die haben einen speziellen Namen. Aber hier haben sie zum Schwert gegriffen, und darum das Urteil ihres Vaters Jakob im Kapitel 49. Also zum Schwert greifen kann komplett falsch sein oder komplett richtig. Und darum, man muss immer unterscheiden.
Es ist vielleicht auch zu beachten, dass er jetzt hier zweimal Levi benutzt wurde. Einmal Levi als Einzelperson, als Stammvater eines Stammes und später die Kinder in diesem Stamm, die zum Schwert greifen. Also ich glaube, die zwei Dinge dürfen wir ja auch nicht vermischen. Denken wir an die Söhne Kores. Also die schönsten Psalmen, unter den schönsten Psalmen finden wir ja auch die von den Söhnen Kores. Aber wir lesen auch in Mose, was sie getan haben. Also einige davon eben. Also die von der Einzelperson dann auf Stammeserweiterung zu schließen, das ist dann, finde ich, auch noch eine heikle Sache. Also wir haben es ja auch bei den letzten Mal mit Edom und Esau gesehen, dass eben Esau, der Hass Esaus auf seine Nachfahren kommt. Also dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Das war jetzt mir noch wichtig, einfach dieser Unterschied, dass wir das nicht projizieren von Simon und Levi dann auf die Nachkommen des Stammes.
Man sieht auch mit dem Wort Söhne, da können wir mit unserem Denken völlig einpacken, mit Söhne, oder? Ich habe, muss ich drauf zählen, 5 Söhne, nicht Söhne, ich habe 5 Söhne. Aber in das er jetzt Andi gelistet hat, mit den Söhnen Koras, die kamen hunderte Jahre später, aber sie sind Söhne Koras. Das sieht man noch oft. Ich habe ja schon gesagt, ich habe in Esra gelesen, da sieht man einen Mann, der hat 1800 Söhne. Ich habe nur 5. Aber man muss das Wort Söhne richtig verstehen. Das meinen also Kind, Kindeskinder und. In der Bibel. Nicht immer, aber oft. Man muss es unterscheiden.
Ja, das habe ich schon verstanden. Ich wollte nur sagen, dass es eben nicht über die Nachkommen dann geht. Das sind ja die Sünden der Vorväter. Das ist eine große Irrlehre. Das wollte ich sagen. Mir ist schon klar, dass Söhne verschiedene Bedeutungen haben kann. Also das ist mir wichtig, dass wir nicht jetzt der Stamm Levi das über die Nachkommen projizieren. Das finde ich, jeder ist für seine eigenen Taten verantwortlich.
Und übrigens gab es da auch einen Mose. Wo kommt der? Aus welchem Stamm kommt denn der? Stamm Levi.
Die Zeit ist leider um. Wir können ja das nächste Mal noch darüber sprechen. Fahren wir das nächste Mal bei Vers 8 vor. 34, Vers 8. Wenn ein Bruder noch betet.
Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wiederum gemeinsam in deinem Wort lesen und uns belehren lassen durften durch den Heiligen Geist. Und wir sehen, wie eng Segen mit Fluch vorhanden ist. Kaum gehen wir vom Altar Gottes weg in die Welt, da beginnt das Problem. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass das, was wir aus deinem Wort gelernt haben, nicht in der Praxis vergessen, sondern dass wir mit deiner Hilfe bei dir sind und mit deiner Hilfe ein Zeugnis sind und mit deiner Hilfe vorangehen, bis dass du kommst und uns holst zu dir. Und darauf freuen wir uns mit ganzem Herzen. Nimm du Lob und Dank, Herr Jesus, dass wir wieder zusammen sein durften, zu dir hin uns versammeln durften und dich vor unserem Gott und Vater als den Retter und Erlöser zu loben und anzubeten. Amen.
Amen.
Wünschen wir allen Geschwistern schönen Sonntag, gute und gute Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.